Herzlich willkommen, ihr Menschen da draußen. Hier ist sie wieder, eure Leseratte. Topshot, der euch begrüßen darf zu einer weiteren Ausgabe von Okay Cool Schmöker, dem Format, in dem ich gemeinsam mit Mitgliedern aus dem Team von Okay Cool oder und gemeinsam mit Gästen schmökere. In allem mittlerweile, was die Spielewelt so an Geschriebenem herausgebracht hat. Die Hardcore-Hörerinnen und Hörer werden es doch wissen, ursprünglich begann das Format ganz anders, nämlich indem Lea Irion und ich die Spielezeitschriften der 80er und 90er ausschließlich durchgewälzt haben. Irgendwann erreichten wir den Punkt, wo wir merkten, so, wir wollen den Horizont erweitern von uns, aber auch von diesem Format. Und deswegen öffnen wir uns jetzt auch inhaltlich für ganz unterschiedliche Texte, so wie heute. Heute nämlich geht es um ein Buch, das mir in die Hände gefallen ist, nachdem ich eine E-Mail geschrieben habe. Also es war kein Zufall. Und das mich brennend interessiert hat. Einige von euch da draußen werden es wissen. Mich interessieren ja nicht nur Dinge, die mit Spielen konkret zu tun haben, was man so in Spielwelten sehen kann, sondern auch der ganze Klimbims drumherum, nämlich die Branche, der Spielejournalismus per se. Bin immer zu haben für Diskussionen und Gespräche über den Stand des Spielejournalismus in verschiedensten Couleuren und Arten, von Status Quo Fachjournalismus bis hin zur Honorarstruktur bei General Interest. Da habe ich ja hier und da in der Vergangenheit auch schon mal Kolumnen geschrieben. Mit anderen Worten, das Zeug interessiert mich. So, und nun kam es so, dass im Wissenschaftsverlag Springer ein Buch veröffentlicht wurde, das mich sofort angelacht hat. Und zwar heißt dieses Buch Game Journalismus, Grundlagen, Themen, Spannungsfelder, ein Handbuch. So, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen trocken, dann habe ich mir digital die Rückseite des Buches mal durchgelesen und stellte fest, wow, das ist über 343 Seiten dick und verhandelt dank einer ganzen Auswahl an Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichsten Bereichen der Branche ganz unterschiedliche Themen, die sich drehen um Spielejournalismus. Es gibt Kapitel, die sich auseinandersetzen mit der Rolle vom modernen Spielejournalismus im Kontrast zu Influencern und Influencerinnen. Es geht in einem Text um die kritische Distanz zwischen den Spielejournalisten und dem Medium, über das sie schreiben. Es geht aber auch ein wenig um Wirkungsforschung, also welche Rolle zum Beispiel Spiele einnehmen bei der Desensibilisierung oder Sensibilisierung von Spielerinnen und Spielern für Gewalt. Mit anderen Worten, wird man roher, wenn man Gewaltspiele spielt? Eine alte Diskussion, die hier nochmal auf eine ganz andere und interessante Weise aufgerollt wurde. Und so weiter und so fort. Also ein ganz bunter Regenbogen an Themen, die sich eben drehen rund um den Spielejournalismus und den äußersten Ausläufern. Und ich habe mir gedacht, das ist ja hochinteressant. Das ist ja hochinteressant, auch die Rahmung eben als Handbuch. Gedacht ist nämlich dieses Buch vor allem für Journalistinnen und Journalisten, aber auch Menschen aus der Wissenschaft, die sich irgendwo in diesem Medienbereich tummeln und zum einen vielleicht erst ein Grundverständnis über das Thema erlernen wollen, zum anderen aber auch gern bereit sind für ein paar vertiefende Artikel, und damit fühlte auch ich mich angesprochen und dann habe ich da mal hingeschrieben. Ich habe an den Verlag hingeschrieben und gefragt, hallo, dürft ihr ein Rezensionsexemplar haben, weil das werden wir auch später im Gespräch noch thematisieren, aber ich kann es schon mal vorwegnehmen. Wenn man das Buch auf dem klassischen Bestellweg kaufen wollen würde, also wirklich auch in die Hand haben will als Hardcover, dann kostet dieses über 300 Seiten starke Buch 139,99 €. Das ist eine ganze Menge. In der Vergangenheit haben wir häufiger schon Bücher aus der Wissenschaft gehabt, die ebenso teuer sind. Das hat einige Gründe. In diesem Fall hier liegt es daran, dass das on-demand gedruckt wird. Auch darüber werden wir nochmal kurz sprechen. Das Buch ist gar nicht dafür ausgelegt, in erster Linie quasi privat verkauft zu werden, sondern deswegen hat sich das Duo, das ich auch gleich näher vorstellen werde und das hier bei mir zu Gast war, die verantwortlich sind für das Buch, für diesen Weg entschieden, denn über die Veröffentlichung des Wissenschaftsverlags haben sie dafür gesorgt, dass das Buch in den Bibliotheken dieser Republik landet und damit den Leuten erstmal in die Hände fällt, die eben als Zielgruppe gedacht sind, nämlich Studierende und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, da steckt ein spannender Podcast drin, weil ich die beiden Herren, die sich um die Veröffentlichung dieses Buch gekümmert haben, befragen kann, nicht nur zu den Inhalten des Buches, sondern auch übergeordnet über ihre Perspektive auf den Spielejournalismus, weil die beiden sich damit natürlich jetzt eingehend auseinandergesetzt haben. So, und jetzt ist an der Zeit, mal aufzulesen, wer diese beiden Menschen eigentlich sind, die ich hier die ganze Zeit schon andeute. Und zwar, zum einen habe ich mir eingeladen, Dr. Sebastian Stoppe. Er ist Medienwissenschaftler und arbeitet als Referent für Online-Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit am Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt in Halle. Und damit ihr wisst, wie er klingt, spielen wir hier nochmal kurz ihn ein, wie er sich selbst vorstellt, quasi nochmal vertiefend mit einigen weiteren Informationen.
Also ich bin von Haus aus Medienwissenschaftler, habe mich schwerpunktmäßig eigentlich mit Science Fiction beschäftigt, aber auch immer ein bisschen mit Game Studies zu tun gehabt und habe einen journalistischen Background, also wollte ursprünglich auch mal Journalist werden, das hat sich dann ein bisschen in die andere Richtung durchaus entwickelt. Und beruflich, ich habe lange Zeit gearbeitet jetzt in der Universitätsbibliothek Leipzig, habe einen Fachinformationsdienst aufgebaut für die Medienwissenschaften, wo es also darum ging, Ressourcen, Literatur an WissenschaftlerInnen zu bringen, möglichst niederschwellig zu bringen mit dem Suchportal, und habe jetzt seit einem Jahr die Seiten gewechselt und bin jetzt Referent für Online-Kommunikation beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung. Und da auch im Bereich Digitalität, also wir wollen die Schulen halt digitaler machen.
Top. So, und er hat nicht alleine dieses Buch herausgebracht und all die Autoren und Autorinnen um dieses Buch herum versammelt, sondern er hatte Hilfe, und zwar von Dr. Benjamin Biegel. Auch er ist hier in diesem Podcast anwesend und spricht mit mir über das Buch und vieles weiteres. Benjamin Biegel ist Kommunikationswissenschaftler sowie Computerspieleforscher am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Münster. Und auch ihm dürfen wir nochmal bei der etwas ausführlicheren Selbstvorstellung zuhören, damit ihr auch wisst, wie sich seine Stimme anhört.
Also im Gegensatz zu Sebastian bin ich von Hause aus Kommunikationswissenschaftler. Das ist mir auch so ein kleines bisschen wichtig. Oder Kommunikations- und Medienwissenschaftler, das kann man auch sagen, kein Problem. Ist in den Medien, bei vielen Interviews wird das immer mal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Und das ist so das Einzige, wo ich sage, das ist mir wirklich tatsächlich so ein bisschen wichtig, weil das so ein bisschen auch den Standort irgendwie klar macht, von wem man auf das Medium oder auf Spiele vielleicht auch guckt. Habe auch Journalistik studiert, habe also auch einen journalistischen Background, produziere hin und wieder auch praktisch Medien, habe über Videospiele promoviert, über die Wirkung von Spielen, eher in Richtung Medienpsychologie angesiedelt, und die wissenschaftliche Betrachtung, sage ich mal, von Spielen, die durchzieht so ein bisschen auch meinen beruflichen Background, also Publikationen schaue ich beispielsweise auf, von der Draufsicht drauf, wie über Medien berichtet wird, über Computerspielmedien beispielsweise. Also das ist so ein bisschen der grobe Rundumschlag. Beruflicherseits bin ich derzeit in einem Forschungsprojekt tätig, wo es um Barrierefreiheit in der Online-Kommunikation geht. Also auch im weitesten Sinn Online-Kommunikation. Es geht eher um Forschungsinstrumente. Das ist aber wahrscheinlich für die Anmoderation nicht so wichtig. Deswegen Online-Kommunikation ist da eigentlich so das passende Stichwort. Und vorher war ich 10 Jahre, also das mache ich gerade in Münster. Und vorher war ich 10 Jahre in Leipzig an der Uni tätig im Bereich empirische Forschung. Und hatte dann zwischendurch auch nochmal eine Station in einem Verbund-Pilotprojekt zum Thema Medienbildung im ländlichen Raum. Und auch dort haben die Games eine wichtige Rolle gespielt. Ja, das mal so ein bisschen kurz zu mir.
Jawohl, jetzt haben wir beide vorgestellt und mich kennt ihr ja sowieso. Das heißt, im Grunde Bühne frei. Das war ein ganz interessantes Gespräch, das möchte ich nochmal kurz vorwegnehmen, weil ich habe in den letzten Tagen, bin ich viel gereist durch das Land wegen beruflichen Dingen und habe Zeit gehabt zu lesen in diesem Buch und habe viele, viele, viele Artikel aus diesem 300-Seiten-Schmöker mir einverleibt und mir Gedanken gemacht, was ich die beiden eigentlich fragen will. Ich hatte einen vollen Zettel und habe das aber auch einfach erstmal sich so entwickeln lassen, und dann haben wir sehr schnell eine gewisse Route erstmal eingeschlagen und dann das Thema und das Gespräch weitergefächert in Richtung Status Quo Spielejournalismus und wohin es in Zukunft noch weitergehen könnte. Ich fand es hochspannend, man hat gemerkt, die beiden sind tief im Thema drin, haben sich auch darüber gefreut, mal in einem etwas größeren Rahmen hier eben bei Orky Cool drüber sprechen zu können, und was ich auch schön fand und spannend, nämlich zu merken, dass ihnen dieses Thema wirklich am Herzen liegt. Also die stecken da voll drin, und ich glaube, die Beschäftigung mit diesem ganzen Thema, Rolle von Spielejournalismus und so weiter und so fort, das wird sie in Zukunft auch nicht loslassen. So. Ich würde sagen, Wir hören rein in mein Gespräch mit Benjamin Biegel und Sebastian Stoppe über dieses wirklich hoch interessante Buch und dem nicht minder spannenden Thema, das damit verbunden ist, nämlich die Rolle des Spielejournalismus. So, viel Spaß! Wo wart ihr im Leben, als ihr entschlossen habt, alles klar, wir sollten ein Buch zu dem Thema machen? Könnt ihr das rekapitulieren, wie es dazu kam?
Also da fange ich am besten mal ein bisschen an. Die Idee ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Das ist schon viele Jahre her. Ich beschäftige mich ja auch beruflich auch mit Games, wie Games so wirken, wie Spielerinnen und Spieler damit umgehen, was die eigentlich im alltäglichen Leben machen. Also ich gucke so auf der Draufsicht, von der Draufsicht auf das Medium so drauf und mache mir da so meine Gedanken. Und bei einem dieser unzähligen Projekte im sogenannten Haus der Computerspiele, das ist eine ganz große private Sammlung an Spielen, der ein oder andere hat das schon gehört hier in Leipzig, so bei der Führung durch diese private Sammlung war eigentlich klar, Mensch, ich beschäftige mich wissenschaftlich damit, aber hier stehen so viele Publikationsmedien, die sich mit Games auseinandersetzen. Und darüber gibt's noch gar nichts, obwohl das ein spannendes Feld ist. Da sind zig Magazine, die es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt, große Magazine mit einer immensen Reichweite, aber auch wirklich nur kleine Publikationsformen. Und das hat mich erstmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, was dann eigentlich auch da der Unterschied ist zwischen den Magazinen und dem Nachrichtenmagazin Spiegel zum Beispiel. Ob denn das auch wirklich echte Journalisten sind, die da schreiben über Games, oder ob das nicht vielleicht nur ein Marketingabklatsch von den großen Firmen ist. Und das hat sich so ein bisschen die Idee so ein bisschen im Kopf so ein bisschen herauskristallisiert, da vielleicht mal was drüber zu machen oder darüber zu recherchieren. Und da war ich irgendwie erstaunt darüber, dass es darüber wirklich noch nichts gab im deutschsprachigen Raum und dass dieses Feld, dieses Computerspiele-Journalismus doch sehr unsortiert ist und dass viele dieser Menschen, die im Online-Bereich da auch tätig sind für Journale, für Magazine, Blogs und so weiter, dass die sich vielleicht auch gar nicht selbst als Journalisten sehen, sondern vielleicht auch nur als Gamer, die über ihr Hobby sprechen. Und deswegen dachte ich, ist mal eine gute Idee, da ein Buch drüber zu machen und da die unterschiedlichen Perspektiven mal in so einem Handbuch zusammenzubringen.
Also ja, mir war dann noch wichtig, als Benjamin mich angesprochen hat, ob ich da mitmachen möchte, einfach auch mal darauf zu drängen, Games tatsächlich als Kulturgut auch wirklich ernst zu nehmen. Was in der heutigen Zeit zunehmend auch gemacht wird, was aber lange gebraucht hat. Also wir bringen das in der Einleitung so ein bisschen anekdotisch zum Tragen. Also vor 40 Jahren, da wurde in der Süddeutschen Zeitung noch sehr schmunzelnd und mit so einem warnenden Blick auf Computerspiele geblickt. Ja, da schwang immer so ein bisschen der Untergang des Abendlandes mit. So, wenn jetzt alle Kinder nur noch vor dem Computer sitzen, dann vereinzeln die, dann spielen die nicht mehr richtig und so weiter und so fort. Und dieser Blick hat sich ja gewandelt bei vielen JournalistInnen, aber noch nicht bei allen und auch noch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dieser Reflex, dass Spiele halt etwas sind für Nerds und für soziale Einzelgänge und sowas, also dieses Vorurteil, das ist immer noch sehr stark vorhanden in vielen Bereichen. Und da war es mir wichtig auch, dass wir ein Handbuch haben für JournalistInnen, einfach auch um zu zeigen, dass dem ja gar nicht mehr so ist, sondern dass diese Spielekultur und diese Spieleindustrie so weit aufgefächert ist, dass es die unterschiedlichsten Spiele gibt, dass es dann natürlich auch die unterschiedlichsten Berichterstattungen gibt. Und wenn man jetzt auch dann weggeht von Print hin zu online, dass es ja mittlerweile durch die ganzen Videoportale und durch die ganzen auch selbst erstellten Sachen, Influencer, Let's Plays und so weiter und so fort, da ja auch völlig neue Betätigungsfelder sich aufgetan haben, mit denen man ja heute auch konfrontiert ist. Also die heutigen Kinder schauen sowas und deswegen finde ich, müssen wir uns damit auch auseinandersetzen.
Ja, ich würde vielleicht noch mal kurz was ergänzen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sebastian angesprochen hat mit dem Kulturgut und dass das zwar viel diskutiert wird, auch durch Computerspielpreise und auch hochgehalten wird als Kulturgut. Wenn man sich das aber in der Wissenschaft mal anguckt, findet so eine Auseinandersetzung immer nur unter diesem Nerd-Label statt. Das heißt, da gibt's halt die Game Studies, die beschäftigen sich halt mit ihrem Gegenstand und da gibt's Konferenzen, da wird auch da drauf geguckt, aber das sind meistens Nerds unter sich. Und wenn man mal überlegt, okay, was wird denn da eigentlich kommuniziert vom Kommunikationsgedanken her, dann stellt man eigentlich fest, dass das in diesen Magazinen überall, ob online oder offline, Print oder wie auch immer, dass das ja öffentliche Kommunikation ist und die ja trotzdem öffentlich schon stattfindet, als auch als Kulturgut sozusagen. Und dass da aber irgendwie auch eine Auseinandersetzung darüber halt auch fehlt.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, um da mal kurz anzuhängen. Gerade bei den Game Studies, da hatte ich den Eindruck gewonnen, durch die Gespräche in der Vergangenheit, ob jetzt hier vor dem Mikrofon oder auch im Privaten, dass dort tatsächlich so eine Art Öffnung stattgefunden hat. Also, dass die Konferenzen, die mittlerweile existieren, auch in regelmäßiger Art und Weise und auch der Austausch an den Universitäten, dass man sich darum bemüht, den auch nach draußen zu tragen, an eine Öffentlichkeit, die vielleicht nicht direkt damit zu tun hat. Also, ich bekomme in meiner Bubble zumindest mit, dass immer mehr auch Berichte geschrieben werden über diese Konferenzen, über die Ergebnisse der Vorträge, über die Forschung, die dort passiert. Ich bekomme aber hier so ein bisschen das Gefühl, wenn ich euch zuhöre, dass es aus eurer Warte noch nicht genug ist. Verstehe ich das richtig?
Na, es gibt schon ganz schön viele Konferenzen und auch die großen internationalen Fachgesellschaften in meinem Bereich haben so sogenannte Divisions oder Sections, die sich dann mit Game Studies auseinandersetzen. Das ist schon richtig. Nur der Gegenstand dieser Themen sind halt häufig entweder einzelne Spiele, bestimmte Spielformen, historische Betrachtung, Wirkung und so weiter. Aber das Thema öffentliche Kommunikation, also relevante öffentliche Kommunikation und mithin Journalismus, da ist es ja quasi in der Öffentlichkeit, der kommuniziert ja Themen. Das findet halt nicht so richtig statt und dass es noch keine Zusammenstellung über Games-Journalismus gab, das bestätigt ja die These, dass quasi das Fach schon versucht, sich zu öffnen, aber im gesamten öffentlichen Raum nicht so als Kommunikation auch wahrgenommen wird. Das ist eher so ein bisschen so der Fokus in dieser ganzen, also in meiner Kritik daran. Also die Öffnung ist da, ohne Frage. Aber es wird halt immer auch beispielsweise vom Deutschen Journalistenverband, auch das bringe ich in dem Band ein kleines Beispiel, dass der Deutsche Journalistenverband ja auch das nicht so richtig als öffentliche Kommunikation, naja, wahrnimmt oder dem eine gewisse Relevanz zuordnet. Das ist zwar eine Kommunikation, aber so bedeutsam in der Öffentlichkeit, das ist sie noch nicht aus Sicht des DJV. Und da schwingt auch so ein bisschen halt mit, dass man sagt, naja, egal, ob man darüber forscht oder ob das Journalisten sind, die darüber schreiben, so echte Journalisten sind das nicht.
Da würde ich nochmal auch direkt nachfragen, weil ich das sehr spannend finde bei euch beiden. Wo zieht ihr denn da diese Relevanzgrenze? Also wo quasi markiert ihr diesen Punkt, wo ihr sagt, diese Grenze haben diese Konferenzen noch nicht überschritten in der Vielzahl, dass man dann als aus der Öffentlichkeit heraus sagen würde, alles klar, ne, jetzt ist das auch für die Breiten gerade interessant und berichtenswert. Was sind denn da so diese inhaltlichen Marker, wo ihr sagt, das fehlt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, das glaube ich zu beantworten. Ich habe das unlängst auch bei deinem Kollegen Rudolf Inderst mal mit ihm besprochen, dass ich schon so den Eindruck habe, dass das immer noch sehr unterschiedliche Traditionen sind, die in diesen Konferenzen stattfinden. Auf der einen Seite die Medienwissenschaftler, das ist eher so die Schiene von Sebastian oder auch die direkt diejenigen, die sich als Game Studies bezeichnen, die da sehr hermeneutisch rangehen und sehr historisch orientiert vielleicht auch sind. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen die Kommunikationswissenschaftler, Medienpsychologen, die jetzt eher empirisch darüber forschen und wirklich mit knallharten Zahlen versuchen, bestimmte Dinge halt zu erforschen. Und da fehlt so ein bisschen auch für die öffentliche Wahrnehmung, wie hat es Rudolf mal ausgedrückt, so die Institutionalisierung, sage ich mal. Es gibt überall kleine Subgesellschaften, wenn man so möchte. Und das ist auch gut für die Vielfalt, aber durch diese Vielstimmigkeit geht in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch so ein bisschen, wie gesagt, da geht dann der Chor verloren. Also durch die vielen Stimmen hört man auch nicht oder merkt man auch nicht, dass es eigentlich ein einstimmiger Chor ist, wenn man so möchte. Und das merkt man ja, wenn man irgendwo mal öffentliche Debatten anschaut und so weiter. Dann, wer tritt dann als einziger Player für die Games auf? Das sind meistens Fachverbände. Das ist meistens der Games-Bundesverband. Der darf dann mal was sagen. Oder es sagen dann einzelne Fachwissenschaftler, die irgendetwas über Games sagen. Das sind dann Kriminologen, wenn es um School-Shootings geht. Das sind möglicherweise Wirtschaftswissenschaftler, wenn es um Wirtschaft geht. Aber dass man jetzt mal jemanden hat, der aus der Wissenschaft sagt, pass mal auf, das ist jetzt irgendwie die Fachgesellschaft schlechthin, das gibt's einfach nicht.
Ich bringe mal vielleicht ein positives Gegenbeispiel. Weniger aus der Wissenschaft, mehr aus dem Journalismus heraus. Das ist mir sehr schön aufgefallen, dass als die neueste Ausgabe von Grand Theft Auto rauskam, gab es zu dem Spiel eine Besprechung in der Süddeutschen Zeitung, im Feuilleton, wo ich dachte, genau das ist es, wo Spiele eigentlich hingehören. Und das war auch nicht nur eine kurze Besprechung, sondern das war, glaube ich, über eine halbe Seite und wurde sich tatsächlich mit diesem Phänomen von Grand Theft Auto als Spiel, aber auch jetzt diesem Genre, also diese Open-World-Spiele, auseinandergesetzt und das wurde durchaus ernsthaft auch wirklich behandelt. Und da hat man gemerkt, der Autor hat dieses Spiel und hat dieses Genre und diese Kultur, die dahinter steckt, auch wirklich ernst genommen. Und das ist die positive Ausnahme, finde ich. Und sowas müsste eigentlich viel mehr stattfinden, gemessen an der Bedeutung, die die Spieleindustrie, wenn man jetzt Umsatzzahlen heranzieht oder auch einfach die Verbreitung in der Gesellschaft heranzieht, müssten solche Besprechungen im Feuilleton eigentlich viel häufiger vorkommen tatsächlich. Also wenn wir über Musik, über Konzerte, über Filme sprechen, dann ist das völlig normal, dass da Rezensionen sind und wir nehmen die wahr und das wird verhandelt. Bei Spielen ist es immer noch die Ausnahme.
Es müsste ja nicht nur im Feuilleton so sein, auch das Thema E-Sport zum Beispiel findet auf der Sportseite, egal ob das eine Regionalzeitung ist oder Spiegel Online, findet E-Sport manchmal statt, klar, aber nur zu ausgewählten Events, wenn es immer um ähnliche Narrative geht, wenn es sozusagen darum geht, ist das echter Sport, ist das kein echter Sport, was sagt der Deutsche Olympische Sportbund da dazu. Es wird dann besprochen, wenn es um große Hallen von irgendwelchen Nerds geht, die dann da drin sitzen, also um die Faszinationskraft und dann wird es schon wieder so ein bisschen, dass man das belächelt, aber dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt und vor allen Dingen regelmäßig und in einem angemessenen Umfang und zwar an allen Medien, die sich mit breiten Themen auseinandersetzt, weil man muss sich ja nichts vormachen, ein Games-Magazin, die GameStar oder was weiß ich, das ist natürlich ein Fach, mehr oder weniger ein Fachmagazin für ein Fachpublikum, aber in der breiten Berichterstattung, Tagesschau, Heute-Journal und so weiter, da haben Games leider immer nur ihren kleinen Platz, manchmal im Feuilleton und manchmal, wenn es irgendwo um eine Preisverleihung oder um School-Shooting geht.
Ihr habt euch ja jetzt mit diesem Thema in voller Umfänglichkeit beschäftigt und auch die vielen Beiträge ja auch betreut, die da im Rahmen dieses Buches, dieses Handbuchs entstanden sind. Wie ist denn da euer Eindruck? Bemerkt ihr da eine Veränderung in eben der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, was Spiele angeht? Vielleicht auch, weil sie häufiger stattfinden im Feuilleton, weil es Positivbeispiele dafür gibt. Wie geht ihr denn raus jetzt quasi aus dieser langen Beschäftigung, auch im Zuge dieser Entstehung, dieses Sammelbandes, was dieses Thema angeht?
Wie geht man da raus? Ich würde gar nicht sagen, dass man da rausgehen muss oder so. Es kamen beispielsweise wertvolle Hinweise zu Themen, die wir da, ich sag mal, vergessen haben oder wo man gar nicht drüber nachgedacht hat und reflektiert hat, dass das vielleicht ein wichtiges Thema wäre, was in das Handbuch auch mit reingehört. Beispielsweise das Thema Rechtsextremismus oder Radikalisierung im Online-Bereich, im Spielbereich auch. Da gibt es wohl anscheinend sehr viel Publikationsorgane, die sich in diesen Kreisen auch beschäftigen. Das wäre so ein spannendes Thema. Oder auch, wie ist das mit bestimmten Communities, mit beispielsweise Migrationshintergrund, die eine ganz andere Spieltradition haben. Auch die haben in Deutschland ganz offensichtlich, zumindest gab es da Anmerkungen dazu, eigene Publikationsorgane. Und die finden auch in der Öffentlichkeit, aber halt dann in der Teilöffentlichkeit statt. Und das ist für mich auch spannend, da solche Anmerkungen zu bekommen. Von daher gehe ich da nicht raus, sondern es ist eher so, Mensch, das Kapitel ist noch gar nicht so richtig abgeschlossen.
Was ich vor allen Dingen gemerkt habe, als ich dann auch so die Beiträge durchgelesen habe, die von den Kolleginnen kamen, ist, dass wir ja auch eigentlich wirklich nur einen Teilaspekt in diesem Buch behandeln können und dass ja viele Sachen dann auch schon eigentlich darüber hinausgehen und eigentlich auch öffentlich diskutiert werden müssten. Also ich nenne nur mal als Beispiel, wir haben einen Beitrag zum Thema Kinder- und Jugendschutz in Computerspielen, was ja ein Riesenthema heute ist, weil die Mehrzahl von den Kindern, die mit Computerspielen ja früher oder später in Berührung kommen heute. Und das nicht nur im privaten Umfeld, sondern durchaus im öffentlichen Umfeld. Also beispielsweise in Schulhorten oder sowas. Oder selbst in der Schule, wo da dann ja auch Spiele zudem integriert werden. Und ich denke, auch sowas muss dann in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Debatte, und da spielt der Journalismus dann natürlich wieder auch eine Rolle, natürlich dann auch diskutiert werden. Also kurzum, dieses Thema endet eigentlich nicht nur beim Journalismus, das ist das, worauf wir uns dann beschränkt haben, sondern es greift dann eigentlich weiter auch in andere öffentliche Bereiche hinein.
Und vielleicht auch mit der normativen Anforderung, dass das dort auch viel mehr reingehört, wie Sebastian gerade ausgeführt hat. Also gerade im Bildungsbereich endet das ja nicht damit, dass man sagt, okay, es gibt jetzt ein Bildungsgame, aber natürlich kann man auch diskutieren, ist das überhaupt tauglich zur Vermittlung von Wissen? Was gibt's denn damit für Erfahrungen mit diesen Bildungsgames eigentlich im Vorschulbereich, im Kindergarten und so weiter? Und das ist durchaus, sind das spannende Informationen, die aber eigentlich in eine öffentliche Debatte gehören. Und zwar dann auch wieder in Publikationsmedien, die alle anderen lesen, nicht nur Gamerinnen und Gamer, sondern wo sich Eltern, die auch keinen Zugang haben zu Games, vielleicht auf der Wissensseite ihrer Tageszeitung vielleicht mal darüber informieren. Ach Mensch, ist ja interessant, dass es Pilotschulen gibt, wo Games eingesetzt werden. Und ist denn das eigentlich gut? Möchte ich, dass da mein Kind hingeht? Das heißt, Journalismus setzt dann Themen, worüber andere, nämlich die Nutzerinnen und Nutzer, auch nachdenken und ihre Handlungsentscheidungen treffen. Und das gehört da viel mehr und in viel, viel breitere Bereiche eigentlich rein in der öffentlichen Kommunikation.
Was mich da vor dem Hintergrund mal sehr interessieren würde, weil ich ja selber auch also gewissermaßen Fachjournalist bin, ich komme von einer ganz anderen Ecke ursprünglich, ich habe mal klassische Archäologie studiert und bin dann in diese Welt hineingekommen, also ich bin einer von diesen Quereinsteigern, von dem auch in diesem Buch berichtet wird, und mich würde mal sehr interessieren, welchen Eindruck ihr jetzt aktuell, auch nach der Arbeit an diesem Buch, vom Fachjournalismus über Spiele gewonnen habt, weil, also wenn ich mich so umhöre bei Kollegen und Kolleginnen, man bekommt schon mit, dass man gerade in dieser Branche und in dieser Welt an einer Art Weggabelung steht. Jeder für sich, aber auch jede Redaktion für sich, wird auch herausgehoben in einigen Beiträgen bei euch im Buch, nämlich diese Frage, okay, wie sieht eigentlich die Zukunft des gerade Fachjournalismus aus? Möchte man mehr in die Richtung des Influencertums gehen, ne? Also vielleicht so ein bisschen die redaktionelle Arbeit nach hinten drücken und dafür viel mehr die Personality in den Vordergrund rücken, vielleicht auch redaktionelle Standards so ein bisschen weniger priorisieren und dafür etwas, ich sag mal, flexibler in der Zusammenarbeit mit Publishern sein, oder dass man eine ganz andere Richtung geht und sagt, alles klar, investigative Arbeit wird für uns wichtiger, weil das eben Influencer und Influencerinnen nicht stemmen können, und so können wir uns absetzen von dieser neuen Gruppe an Playern. Wie steht ihr diesem Thema gegenüber? Welchen Eindruck habt ihr jetzt vom modernen Spielejournalismus gewonnen, und modern im Sinne von heute, so wie er sich heute präsentiert? Ich fange einfach mal an bei Benjamin.
Eindruck gewonnen ist das ist ein gutes Stichwort, weil natürlich habe ich auch beim Lesen der vielen Beiträge mir auch diese genannten Beispiele bei den Autoren auch angeschaut, die ich nicht kannte. Und das ist war durchaus inspirierend, auch mal in Blogs reinzuschauen und in so Videokanäle reinzuschauen, die man halt nicht kennt. Und da ist natürlich aufgefallen, erstens, das ist super vielfältig, genau wie du gerade gesagt hast. Da gibt es von ernsthaften Redaktionen bis hin zu InfluencerInnen bis hin zu Mischformen, da gibt es unendlich viel. Und das ist erstmal ein positiver Befund. Es wäre ja sehr schlimm, wenn es alles sehr uniform wäre und wenn die Nutzerinnen und Nutzer keine Auswahl haben. Das heißt, sie stehen vor einer ganz riesengroßen Auswahl. Die Frage ist aber, wie im Supermarkt, wenn man vorm Regal steht, weiß man auch, was im Produkt drinsteckt. Und da ist bei vielen dieser Angebote mir aufgefallen, dass es häufig auch für die dort arbeitenden oder schreibenden oder vloggenden Menschen, dass es da schon, ich sag's jetzt mal normativ betrachtet, nicht ganz klar ist, was die eigentlich machen. Und ich glaube, denen ist selber nicht so richtig klar, welche Rolle sie haben. Sie möchten halt häufig über ihr Hobby berichten oder über das, was ihnen Spaß macht. Nichtsdestotrotz ist damit ja auch eine sehr große Verantwortung verbunden. Das heißt, wenn ich als Journalist, auch wenn der Beruf natürlich nicht geschützt ist und sich jeder als Journalist bezeichnen kann, wie er möchte, sind doch bestimmte, naja, Handlungskodizes auch ein bisschen verbunden, nämlich auch so eine gewisse Kritik zum eigenen Gegenstand, über den ich schreibe. Und das ist bei Spielen natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann nicht über Spiele schreiben, wenn ich selber nicht spiele. Und das vermischt halt so ein bisschen auch diese Form, die man da findet. Und das sehe ich schon auch einen kritischen Punkt in dieser Vielfältigkeit, dass man durchaus auch drüber nachdenken könnte, dass sich diese Fachjournalistinnen und Fachjournalisten auch untereinander, so quasi Empowerment von unten, mal ein bisschen zusammensetzen und vielleicht auch mal tatsächlich auch überlegen, was sind denn unsere Mindeststandards eigentlich, als was definieren wir uns denn, was ist unsere Rolle eigentlich in diesem Kommunikationsprozess? Ist es in Ordnung, als Journalist aufzutreten und über Produkte zu vloggen und dann einfach mal hinzuschreiben, sorry, unterstützt durch Activision oder sowas, ist das okay, wenn ich das mache? Und gleichzeitig arbeite ich aber in einer Redaktion als Fachjournalist, obwohl ich noch 3-4 Videokanäle als Influencer habe, ist das okay? Ist das vertretbar? Kann ich das selber vertreten? Das sind so spannende Fragen, die mich da auch so ein bisschen umtreiben, wenn ich diese Vielstimmigkeit angucke. Und da wäre so meine Schlussfolgerung draus, dass es A, so ein paar Mindestüberlegungen bräuchte, was eigentlich so ein Game-Journalist ist. Und in the long run bietet das natürlich auch Möglichkeiten zur Entwicklung des Feldes für Studiengänge, für Ausbildungen, auch für Qualitätsstandards, dass man sagt, hey, pass mal auf, bei uns, wir machen game-journalistisches Journal und bei uns ist auch Game-Journalismus drin und nicht nur pure Werbung. Das ist so meine Quintessenz daraus.
Naja, also was Benjamin schon anspricht, ist natürlich, der Game-Journalismus hat dieselben Probleme wie Journalismus generell momentan. Sprich, das Finanzierungsmodell ist halt gerade sehr im Umbruch. Immer weniger Print, immer mehr digital. Und dann ist halt auch die Frage, wie finanziere ich tatsächlich auch unabhängigen Game-Journalismus? Und da kann ich gut nachvollziehen bei vielen, die halt sagen, ich möchte in diesen Bereich reingehen und vor der Frage stehen, mache ich das jetzt tatsächlich als Journalist oder als Influencer? Dass dann viele sagen, naja, also ökonomisch gesehen bringt mir der Influencer mehr. Da habe ich ein größeres Publikum, da habe ich finanzstarke Publisher im Hintergrund, die mich dafür bezahlen, dass ich ihre Spiele vorstelle. Und das ist halt so ein Spannungsfeld, was sich da auftut, was gerade, glaube ich, sehr stark im Fluss ist, wo man auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch dazu kommen muss, mehr Transparenz herzustellen, weil man heute tatsächlich, finde ich, manchmal sehr schwer feststellen kann, wo die Grenze verläuft zwischen dem bezahlten Influencer, vielleicht auch zwischen dem Influencer, der nicht bezahlt wird, aber das Spiel aus eigenem Antrieb heraus vorstellt oder zeigt, und halt dem Journalisten, der eine Distanz wahrt und finanziell halt nicht von Publishern abhängig ist. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld wird gerade sehr viel verhandelt und ändert sich gerade auch sehr viel tatsächlich.
Ich würde da noch hinzufügen, das ist auch gar nicht schlimm, wenn jemand für sich entscheidet, ich möchte aus ökonomischen Gründen, ich bin halt ein Influencer, ich kann das gut, ich kann gut bloggen, vloggen, wie auch immer. Mir liegt das, das ist völlig in Ordnung. Das tut dieser Vielstimmigkeit und diesen vielen Publikationsmöglichkeiten auch gut. Nur eben so, wie Sebastian sagt, ist es wichtig, dass man da super transparent damit umgeht. Und gerade wird in der heutigen Zeit wird von allen Ecken und Enden Transparenz eingefordert. Da werden Gehälter von Bundestagsabgeordneten offengelegt. Es wird eingefordert, welche Verbindungen irgendwelche Firmen haben. Jetzt ist die Debatte um dieses Lieferkettengesetz, das quasi offengelegt wird, ob da irgendwelche Probleme mit Kinderarbeit sind und so weiter. Sprich, das ist so eine gesellschaftliche Debatte, die hin zu ja schon Transparenz geht, auch Datentransparenz. Und ich finde, da ziehen sich die Game-Journalistinnen und Journalisten noch ein bisschen raus. Und das könnte durchaus auch prägnanter und deutlicher formuliert werden und auch selbstbewusst gesagt werden, nee, pass auf, ich habe das Spiel oder ich krieg das Spiel und ich mache das hier.
Es sollte jetzt auch nicht so verstanden werden, dass jetzt die Influencer böse sind, weil sie halt bezahlt werden von den Publishern, und die Journalisten gut, weil sie dann halt für Unabhängigkeit stehen. Wie gesagt, das ist Idealtypen, Und dazwischen wird gerade ziemlich viel, glaube ich, gibt es auch so an Mischungen einfach auch. Und da wäre es einfach nur wichtig, Klarheit zu haben.
Und das ist ja auch das Spannende dann in der Betrachtung dieses Feldes, also auch gerade jetzt diese Einstellung dieser vielen Zeitschriften und Zeitungen und so weiter. Gain wurde jetzt eingestellt, dass da logischerweise diese Lücke andere Formate schließen, aber diese Formate, die dann kommen, muss ich halt auch wissen als Konsument, was da wirklich drin ist.
Apropos, welche spielejournalistischen Erzeugnisse konsumiert ihr eigentlich? Also liegt bei euch, ich sag einfach mal, eine GameStar auf dem Wohnzimmertisch? Also was, inwiefern spielt denn dieses Medium bei euch im Alltag eine Rolle?
Also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe kein Abo von irgendeiner Spielezeitschrift. Ich gehe durch einen Bahnhofsbuchhandel, so gestern beispielsweise auf der Fahrt nach Münster, wo ich ja arbeite, nach Leipzig, und kaufe mir das, was mich gerade anlacht sozusagen. Ich mache das auch nicht jeden Monat, mache das mal alle 2 Monate, habe lange die Gain gelesen, die finde ich immer noch sehr hervorragend oder ja leider wahrscheinlich das letzte Mal jetzt. Von daher lese ich sehr gerne quer.
Ich sage auch, ich hab auch kein Abo, was das angeht. Bin ich sehr viel tatsächlich unterwegs im Bereich der Influencer, mittelbar durch meine Kinder, die das also wirklich auch konsumieren und schauen. Ja. Und wo ich also dann dabei bin und auch tatsächlich immer noch was Neues lerne.
Wie ist das denn? Also ich sitze da so ein bisschen davor vor den Punkten, die ihr angesprochen habt, und das berührt vieles, was ich auch schon beobachtet habe. Also vor allem dieses Thema, es finden momentan, gerade momentan, in den letzten Jahren so viele, ich sag mal, Grenzverwehungen und Verwischungen statt wie schon lange nicht mehr. Also gerade eben das Ineinanderbluten von Influencer-Arbeit und redaktioneller Arbeit. Ihr habt schon angesprochen, da draußen gibt es einige Beispiele von ehemaligen Redakteuren, Redakteurinnen, die jetzt mittlerweile eigentlich prominent als Influencer auftreten oder zumindest sich so gebaren, aber offiziell mindestens zu 50% eigentlich immer noch Redakteur sind. Und diese Grenzen werden verwischt von einigen Protagonisten, Protagonistinnen. Und gleichzeitig, und das ist da, wo ich so ein bisschen staunend davor sitze, gibt's darüber, ich sag mal von der Öffentlichkeit, wie auch immer diese anonyme Masse jetzt dann genau zu definieren ist, eigentlich keinen Gegenwind. Dass dann mal eine Gruppe sagt, Leute, wir wissen gar nicht, in welcher Funktion wir gerade auftritt, sondern über allem dann diese Persönlichkeit steht der jeweiligen Person und ist dann, und dann eigentlich nur gesehen wird, okay, ne, wir finden dich toll, weil du diese und jene Person bist, aber wir als Öffentlichkeit hinterfragen jetzt nicht, in welcher Funktion du uns eigentlich gegenüberstehst. Das führt jetzt auch nicht wirklich zu einer Frage, aber ich stehe da so ein bisschen kopfgrübelnd davor und denke mir, warum gibt's da eigentlich nicht von da draußen dann diese Gegenreaktion, dass dann Menschen sagen, naja, es ist gerade ein bisschen verwirrend, wie du dich uns präsentierst. Habt ihr da einen Erklärungsansatz dafür, für diesen blinden Fleck oder für dieses geschlossene Auge, das ich auch einfach nicht öffnen will?
Also ich sag mal, es gibt wirklich, schön, dass du das ansprichst, wirklich große Blüten, große Beispiele was von diesem Befund, was du gesagt hast. Und ich sag mal ganz ehrlich, die sind halt lame ducks. Die breite Masse ist da so ein bisschen lame duck und sie ist es auch ein bisschen gewohnt möglicherweise, also ich weiß es nicht, woran es liegt, diese Nähe, diese kumpelhafte Nähe der Gamer, der Gamerinnen und Gamer zu den Games-Journalisten kommt ja schon allein durch die Ansprache. Also fast alle Magazine sprechen ja ihre Nutzerinnen und Nutzer ja schon mit du an. Das heißt, da ist ja schon aufgrund des gemeinsamen Hobbys so eine Art kumpelhafte Beziehung zueinander. Das hat man ja bei anderen Journalisten, bei Politikjournalisten beispielsweise, hat man das ja schon gar nicht. Da kommt das ja allein schon durch die Sprache in der Berichterstattung ja schon zum Ausdruck, diese Distanz. Ich persönlich finde diesen Wildwuchs sehr, sehr bedenklich. Und zwar allen Dingen deswegen, weil er eigentlich sehr schädlich ist für das, was du am Anfang gefragt hast. Nämlich die Frage, wie sieht's denn eigentlich aus in der öffentlichen Wahrnehmung? Und es gibt doch schon diese Konferenzen. Und warum wird denn das alles so nicht so ernst genommen? Und genau deswegen wird's nicht ernst genommen. Weil es natürlich auch im normalen politischen Umfeld oder für einen Politikjournalisten wäre das natürlich der absolute Super-GAU. Das wäre der berufliche Tod, wenn ich neben meiner Stellung als, ich sag mal, in der Wirtschaftswoche als Journalist, wenn ich nebenher noch irgendwie für ein DAX-Unternehmen flocke und das ganz unverhohlen auch kundtue. Das wäre natürlich in der Redaktion der politische Tod und auch in der öffentlichen Wahrnehmung wäre das für denjenigen sehr, sehr also nicht sehr zuträglich. Beim Games-Journalismus verzeiht man diesen Protagonisten, glaube ich, auch auf aufgrund dieser kumpelhaften Nähe, aber weil man selber vielleicht auch schon so tief drin steckt, dass man gar nicht mehr erkennt, welche Abhängigkeitsbeziehungen es da gibt, auch welche Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Anzeigenschaltung und Inhalten. Also gestern stand ich vorm Zeitschriftenregal in der Bahnhofsbuchhandlung und wunderte mich da, warum gerade wieder, Indiana Jones da auf den Titelblättern gerade überall ist, und nahm mir so ein paar Magazine zur Hand und guckst du dir die Anzeigen an und stellst fest, aha, ist ja interessant. Hier hast du auf Seite 4 hast du Anzeige XY, 10 Seiten später hast du einen Spieletest, genau zu diesem Spiel. Und allein solche Indizien, dass da gewisse, Gefälligkeitsjournalismus könnte man fast schon sagen, dass da solche Sachen stattfinden, die darüber reflektieren auch die Nutzerinnen und Nutzer zu wenig, und da würde ich auch die Nutzer stärker an die Hand nehmen wollen und sagen, Mensch, oder zur Verantwortung ziehen, sagt das zumindest der Redaktion, dass es nicht in Ordnung ist. Aus Sicht dieses Menschen, der da seinen Vlog-Kanal hat oder seinen, was weiß ich, ist das völlig nachvollziehbar, wenn er als fester Freier nur angestellt ist, hat keinen dauerhaften Vertrag und so weiter, ich verstehe das, aber aus Sicht der Nutzer muss ich mich nicht bei dem Influencer beschweren, sondern bei der Redaktion, wo er arbeitet, dass die Redaktion offensichtlich keine Compliance-Regelung hat, keine Regelung, wie mit dieser Trennung umzugehen ist, und dass es klar ist, okay, das ist dein privater Spaß, dann machst du den und trittst auch in dieser Rolle auf und nicht als Journalist XY von unserem Magazin.
Ich glaube, hinzu kommt noch, dass, wenn man sich jetzt gerade Influencer anschaut, da natürlich ein sehr, sehr großes, also eine sehr, sehr große Persönlichkeit immer auch aufgebaut wird. Ne? Und der Influencer ist der Star. Und dadurch verliert man als Zuschauer auch durchaus Distanz, weil man sich dann mit dieser Person sehr identifiziert. Und das ist natürlich etwas, was dann im Widerspruch steht zu einem, sag ich mal, Journalismus, der eine professionelle Distanz wahrt. Weil man diese Distanz dann selber als Konsument aufgibt, indem man dann halt diese Videos schaut. Und ich glaube, dann wird es auch schwierig, wenn dann Journalisten zum Beispiel auftreten als Influencer oder halt persönlich auftreten in irgendwelchen Vlogs oder sowas, weil dann es schwierig ist, auseinanderzuhalten. Ist das jetzt die persönliche Meinung dieses Menschen? Ist es seine professionelle, objektivierte Meinung? Also wo er dann auch recherchiert hat und dann auch das Sachliche einordnet, ohne dass er jetzt nur Fan ist. Ich glaube, das sind so Sachen, die es generell im Journalismus momentan schwierig machen und die es, glaube ich, im Game-Journalismus, wie Benjamin sagte, weil da das, glaube ich, sogar eher verziehen wird, dass dann noch schwieriger ist. Interessant finde ich bei der ganzen Geschichte nur, wir reden ja im Prinzip eigentlich nicht so wirklich über neue Geschichten, weil wenn wir überlegen, vor 20 Jahren oder sowas gab es im linearen Fernsehen damals schon Giga-TV. Das waren ja, wenn du so willst, die Pioniere in diesem Bereich, wo man dann dieses Let's Play oder auch diese Berichterstattung über Spiele tatsächlich einem breiten Publikum viel, viel näher gebracht hat in einem linearen Fernsehsender, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Das ist in andere Kanäle gewandert, aber eigentlich sind das die Grundzüge, über die wir uns heute unterhalten, die damals gelegt wurden auch.
Ich finde, also ich meine, die vielen Themen, die wir jetzt schon angerissen haben, das ist ein Beispiel dafür, wie bunt thematisch dieses Buch ist, das ihr da veröffentlicht habt und zusammengestellt habt. Und da frage ich mich, wie formuliere ich das? Also, ich muss vielleicht von der Seite kommen. Ich finde, wie gesagt, völlig beeindruckend, was da an Themen zusammengetragen wird in diesem Buch. Und gleichzeitig sitze ich dann so ein bisschen davor und denke mir, es ist ein bisschen schade, wie hoch der Eintrittspreis quasi in diese Welt der ganz unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit all diesen Themen ist, die ja sehr relevant sind, um dieses Buch überhaupt lesen zu können. Das kostet, ich habe mal nachgeguckt, es sind über 340 Seiten, 343 insgesamt, als E-Book 110 Euro und als Hardcover 140 Euro, wenn man es beim Springer Verlag bestellt. Es gibt die Möglichkeit für Studierende, ne, über einen Access da ranzukommen, aber ich sag mal, die Leute da draußen, die das vielleicht gerne lesen wollen, die stehen vor einem recht großen Preisschild. Und in der Vergangenheit hier waren schon häufiger Menschen, die auch wissenschaftliche Sammelbände rausgebracht haben, die auch erklärt haben, wie diese Preisgestaltung entstehen kann. Was ich mich frage ist, habt ihr euch auch mal Gedanken gemacht, im Vorfeld vielleicht, statt dieser Buchform, die ja, wie gesagt, diesen hohen Eintrittspreis dann nach sich zieht, auch zu sagen, hey, lass uns die Beiträge online sammeln und veröffentlichen? Also warum geschieht oder geschah die Veröffentlichung im Rahmen eines solchen Buches?
Da würde ich als erstmal den meinen Kollegen Sebastian das Wort als erster überreichen, weil er hat natürlich auch in diesem Bereich lange gearbeitet, ja, in der Bibliothek und kann da sicherlich vielleicht auch noch mal ein paar erhellende Gedanken dazu beitragen.
Also das Ding ist, die Idee, dieses Handbuch zu schreiben, ist ja entstanden mit einem Blick auf professionelle Journalistinnen und Influencer, die jetzt im Bereich auch schon arbeiten und vor allen Dingen auch auf Forschende, die dieses Thema beleuchten sollen. Da ist es so, dass wir lange hin und her überlegt haben und uns gefragt haben, welche Publikationsform hier vielleicht am angemessensten ist. Dass wir uns jetzt klassisch für einen Wissenschaftsverlag entschieden haben, hängt einfach damit zusammen, dass wir damit das klassische Verlagsgeschäft zu unserem Gunsten nutzen können, indem halt dieses Buch möglichst weit verbreitet wird. Eben durch Unibibliotheken und durch so eine etablierte Online-Plattform, weil halt wirklich tatsächlich unser Fokus wirklich war, die Berufsprofessionellen erstmal zunächst anzusprechen und die Forschenden anzusprechen. Dass du jetzt sagst, ja, das interessiert ja eigentlich auch ein breiteres Publikum, also bis hin wirklich zu den eigentlichen Konsumenten und sowas. Das stimmt, das ist richtig. Und da ist die Eintrittsbarriere höher. Das sehen wir auch völlig, ja. Aber genau deshalb sitzen wir ja hier gerade und machen auch dieses Interview, um das eben auch runterzubrechen und auch näher zu bringen für eine breite Öffentlichkeit.
Ergänzend dazu vielleicht noch, wie Sebastian schon gesagt hat, ist ja wirklich auch erstmal der Fokus, das Wissenschaftsfeld Game-Journalismus erstmal mit Konturen zu versehen und erstmal sozusagen das zu bündeln, was mehrheitlich in der wissenschaftlichen Debatte halt stattfindet und halt auch mal diese Felder auch mit den Praktikern, die ja auch in dem Band vorkommen, miteinander zu verknüpfen. Ich glaube, im zweiten Schritt kann man natürlich darüber nachdenken, zu sagen, wie macht man denn eine Publikationsform, die beispielsweise in der Buchhandlung vor Ort um die Ecke als kleines Taschenbuch zu bestellen ist, eher populär wissenschaftlich orientiert. Das hat aber dann nicht so diesen Recherchecharakter für Wissenschaftler und vor allen Dingen ist die Verbreitungsform auch nicht so, dass Bibliotheken oder auch die wissenschaftliche Arbeit davon profitieren kann, weil das natürlich nicht so Open Access zur Verfügung steht und nicht so quasi instant zur Verfügung steht, wie das jetzt beispielsweise bei Springer ist, wo jeder auf der ganzen Welt über Springerlink sofort drauf Zugriff hat und die meisten Universitäten auf der Welt haben diesen Zugang. Und deswegen sind die Bücher halt auch so teuer, weil das sozusagen auch nur quasi Print-on-Demand-Produkte sind. Aber ich gebe dir recht, im zweiten Schritt wäre es wirklich gut, wenn man diese Themen vielleicht auch nochmal ein bisschen populärer aufarbeitet, populärwissenschaftlich aufarbeitet. Auf der einen Seite sitzen wir hier schon quasi zum Interview und machen da ja schon so einen Schritt. Aber man muss ja natürlich auch ernsthaft oder ehrlicherweise sagen, nicht jeder der Menschen, die dann in dem Buch versammelt ist oder der Autorinnen und Autoren, können auch so schreiben. Also wir haben natürlich Leute wie Andreas Garbe, die haben einen journalistischen Background, die haben eine flotte Schreibe, die kriegen das hin. Aber wir haben natürlich auch gestandene Akademiker da drin, die das nicht können. Und da ist es natürlich auch schwierig, so einen Transfer zu machen. Wir sind ja dann auch nicht diejenigen und können sagen, pass mal auf, gib mir mal deinen Wissenschaftstext und wir schreiben das jetzt mal locker flockig um. Das heißt, es sind schon so zwei verschiedene Welten und das merkt man ja auch den Beiträgen im Buch an. Das heißt, man merkt ja auch schon von der Textfassung her, vom Wording her, dass es da Unterschiede gibt. Und das ist nicht schlimm, das ist ja auch sehr schön, finde ich, dass es auch wieder sehr vielstimmig ist. Aber es ist, glaube ich, einfacher, die Journalistinnen und Journalisten, die einen akademischen Background haben, die zum Beispiel wissen, was ein Zitat ist und wie ich das richtig mache, was eine Quelle ist, welche Quelle ich eigentlich wissenschaftlich zitieren kann und welche nicht, Klammer auf, zum Beispiel Wikipedia. Das ist einfacher, solche Leute mit so einem Background in ein wissenschaftliches Buch zu holen, als gestandene Wissenschaftler, die wirklich nur in ihren Begrifflichkeiten denken, dazu zu bekommen, ihren Text als Essay zu schreiben für ein, sagen wir mal, 9,95 Band bei Verlag XY, was man jetzt bei Thalia kaufen kann.
Das kann ich von Herzen bestätigen. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, als ich aus der Archäologie in eine Spielredaktion reinkam, dachte ich auch, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Kolumne schreiben soll, dass es jemand versteht, weil ich hatte jahrelang genau. Hausarbeiten geschrieben, wissenschaftliche Arbeiten, Grabungsberichte und so ein Kram. Und jetzt davor zu sitzen, vor der Herausforderung, meine Gedanken verständlich und mit direkter Sprache zu vermitteln, das hat gedauert. Und deswegen, ich kann es komplett nachvollziehen, ja.
Und das ist aber nebenbei bemerkt auch tatsächlich bei fast allen Universitäten heutzutage gibt es dort spezielle Bereiche, die für Wissenschaftskommunikation zuständig sind und natürlich auch Weiterbildung anbieten. Und die gesellschaftliche Debatte, dass mit öffentlichen Geldern geforscht wird und dass darüber auch in einer Form berichtet werden muss, dass es auch die Öffentlichkeit versteht, ist ja auch durchaus begründet in Zeiten knapper Kassen. Ja. Nur ist natürlich wirklich die Frage, wie kriegt man die Leute dazu, so zu schreiben, dass es jeder versteht?
Ja. Ich habe abschließend noch eine Frage, die so ein bisschen den Bogen um all das spannt und auch so einen kleinen Ausblick vielleicht gibt auf die nächste Zeit. Und zwar, wie sah denn bisher die Reaktion, ich sag mal, aus der Branche. Jetzt fragt ihr euch, welche Branche, aber mich interessiert natürlich vor allem der Journalismus, aber auch alles andere aus der Entwicklungsbranche, was ihr wollt, auf dieses Buch aus. Gab es denn da schon Rückmeldungen? Ihr habt vorhin schon davon berichtet, dass es Hinweise gab zu Themen, die in dem Buch noch nicht aufgenommen wurden, aber wie sah denn so das Feedback der Menschen da draußen aus? Ich habe nochmal nachgeguckt, das Buch ist im Dezember 2023 erschienen, ist jetzt also knapp 3 Monate auf dem Markt oder verfügbar, wie man es auch sagen möchte. Wie sah denn das Feedback bisher aus?
Also ich sag mal, das Feedback ist noch verhalten. Es geht jetzt, sag ich mal, auch mit solchen Interviews wie mit dir hier, geht das so ein kleines bisschen los. Aber du hast ja auch das Thema schon angesprochen, warum es schwierig ist, so ein Buch in eine breite Fachöffentlichkeit reinzutragen, weil das natürlich auch mit Zugänglichkeit und Preis zu tun hat. Das heißt, klassische Journalistinnen und Journalisten in den Redaktionen haben meistens selten diese Zugänge und deswegen machen wir ja auch hier so ein bisschen Werbung, das mal zu rezensieren und sich anzuschauen, haben selten solche Zugänge zu solchen Portalen. Das ist vielleicht ein bisschen hinderlich. Auf der anderen Seite dauert es erfahrungsgemäß immer seine Zeit, bis auch im wissenschaftlichen Bereich das so durchdringt und quasi erstmal gelesen, rezipiert wird, weil die Produktionsprozesse ja super, super, super lange sind. Das heißt, Leute, die das jetzt lesen und einen Artikel darüber schreiben oder das in ihre Forschung einbeziehen, wenn das ein peer-reviewter Artikel in einem englischsprachigen Fachjournal ist, dann kommt der nächstes übernächstes Jahr raus. Das sind diese Produktionszeiträume in diesem Peer-Review-Verfahren. Und deswegen kann man das immer so ein bisschen nur anhand dieser Abrufzahlen anschauen. Also die sind, Sebastian, korrigier mich, wenn ich das richtig sehe, haben wir, glaube ich, jetzt 6.000 Zugriffe auf die Download-Seite. Das ist gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, es sind jetzt das dritte Interview haben wir jetzt gemacht. Es steht jetzt demnächst die Buchmesse an. Bei mir im Fach ist nächste Woche die große Jahreskonferenz. Da gibt es einen großen Tisch vom Verlag, da wird das Buch ausliegen. Da wird sicherlich noch ein bisschen was kommen. Auf der anderen Seite müssen halt auch tatsächlich die ernsthafteren Redaktionen, also beispielsweise Gameswirtschaft und GameStar und so weiter, die haben natürlich auch eine Verantwortung. Also ich habe zwar vorhin eingefordert zu sagen, dass Games im klassischen Journalismus mehr stattfinden muss. Umgedreht muss aber auch die Gesellschaft im Games-Journalismus mehr stattfinden. Und nicht nur sich auf das Thema Spiele rezensieren beschränken, was auch ein sehr eingeschränkter Blick im Übrigen ist. Also auch sowas, dass man Erkenntnisse aus der Wissenschaft in Games-Magazinen thematisiert oder auch mal so ein Buch thematisiert. Auch das würde ich durchaus einfordern und fände ich wünschenswert, ist aber noch nicht passiert.
Sebastian, noch Gedanken dazu?
Ja, nee, eigentlich hat Benjamin eines gesagt, soweit.
Ja.
Tut mir leid.
Ja. Na, alles gut, also alles gesagt ist ein gutes Stichwort. Ich habe alles gefragt, was ich dringend mal fragen wollte zu diesem Buch und der Arbeit daran. Ich danke euch. Das war hochinteressant, dieser Spaziergang durch diese bunte Themenwelt dieses Buches und auch eure weiterführenden Gedanken dazu zu hören. Ich habe es sehr genossen. Also vielen Dank für eure Zeit und überhaupt auch für eure Arbeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank dir.
So. Da war ja wohl eine spannende Runde, oder? Ich habe da viele spannende Perspektiven kennengelernt. Vor allem, ich fand es auch inspirierend für meine eigene Arbeit. Ich ging hier mit einem guten Gefühl raus. Ich hoffe, euch ging es ganz genauso. Ich möchte euch von Herzen danken fürs Zuhören, für eure Zeit und für den Support. Vor allem, der ist die Grundlage für all das, was hier passiert und noch vieles mehr. Vielen Dank euch also dafür. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach bald wieder hier bei Orkel Cool zu einem Format und Thema, das ich selbst noch nicht kenne. So, also. Oje. Tschüss.